Ein uralter Auftrag und hochaktuell: Bewahrung der Schöpfung. Und der über 2.500 Jahre alte Text, den ich gelesen habe von der Erschaffung, von der Schöpfung, zeigt: Menschen in jeder Generation müssen daran erinnert werden, dass Tier und Baum, Fisch und Wild Gabe sind. Es gehört in unsere Hände, es gehört uns aber nicht. Und das trifft auf so vieles zu, nicht nur unsere Lebenszeit, alles Leben, alles Lebendige ist so etwas wie Leihgabe. In unsere Hände, das meint in Wahrheit in unsere Verantwortung gestellt. Der bedeutsamste Auftrag Gottes an den Menschen heißt: Seid fruchtbar und mehret euch. Das heißt, das Wichtigste, den wichtigsten Auftrag, den ein Mensch bekommt, ist die Weitergabe des Lebens. Das meint, uns wird gesagt, du durftest ins Leben. Und jetzt zeuge Kinder und ziehe sie groß. Also Familie ist das zentrale Thema, wenn es um die Bewahrung der Schöpfung geht. Und dann tritt die Verantwortung für die Welt und die Umwelt hinzu, in der wir und ja auch einmal unsere Enkel leben. Und der Bibeltext aus dem ersten Mosebrief, der sagt uns: Jedem Lebewesen wird ein Lebensraum zugewiesen. Den Fischen das Meer, den Vögeln der Himmel, den Tieren die Erde. Und der Mensch wird etwas besonders gestellt. Er sagt, er ist der Heger. Er soll darüber wachen. Und damit verbindet sich dieser alte Auftrag mit unserem Heute. Nur zur Erinnerung, was uns ja heute fremd ist. Vor 2000 Jahren gab es in unserem heutigen Europa nur Wildnis. Man könnte sagen, die Natur kam ohne den Menschen aus. Urwald, Steppe, Wüste regelte ihre Population selbst. Das hat sich wirklich ganz grundlegend geändert. In der Moderne leben wir fast ausschließlich in sogenannten Kulturräumen. Das heißt, wir haben die Lebensräume des Wildes fast zu 100% in Beschlag genommen. Wir bewirtschaften sie. Das meint auch, wir haben sie für uns genommen. Wald und Feld und Flur sind fest in des Menschen Hand. Und aus diesem Grund, weil das so ist, ist es unmöglich, das wilde Tier unberücksichtigt zu lassen. Ein Beispiel dafür: Gott sei Dank gibt es seit weit über 10 Jahren, ich glaube 15 Jahre, keinen akuten Tollwutfall in Deutschland mehr. Und wenn man mal genau nachfragt, ich habe nachgefragt, das ist der Verdienst eines konsequenten Wildtiermanagements, auch von den Jägern. Wer sich damit beschäftigt hat, weiß, die Tollwut hat bis dahin 80% der Population der Füchse genommen. Und was wird nun aus dieser Population? Diese Frage entstand, als die Tollwut nicht mehr da war. Und da wissen wir, es geht nicht ohne Jagd. Warum? Weil die Natur eins in andere zusammengreift. Es geht nicht ohne Jagd, weil sonst die Vogelwelt, nämlich die Bodenbrüder, aber auch andere zahlreiche Arten wie Lurche und Kleinsäuger akut in Gefahr sind. Und ähnlich verhält es sich mit der Sauenpopulation in der Landwirtschaft, mit dem Rot- und Rehwild im Forst, wo ohne Jagd horrende Schäden auflaufen. Und in den letzten Jahren ist ein neues Problem dazugekommen, der Wolf. Und das ist ein großes Reizthema in unserer Gesellschaft. Was wird mit dem Wolf jetzt, den wir gewähren lassen? Und darüber wird sehr diskutiert. Dazu können wir nur sagen: Hegen, bewahren, Verantwortung. Und Verantwortung ist Antworten. Und Gott hat uns die Schöpfung anvertraut. Und die Hege Die Jagd ist eine Antwort. Ich habe mal in der Bibel so durchgeblättert, was darüber steht. Im Alten Testament hat die Jagd einen besonderen Stellenwert. Schon ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 10, heißt es, Nimrod war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man über die Wildjäger, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und dann im 5. Buch Mose noch eine Stelle. Wir haben ja auch in unserer Gesellschaft die Diskussion Fleisch, vegan. Da gibt's in der Bibel steht, 5. Mose 12, Gott spricht, du darfst ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, und Reh oder Hirsch. Diese uralten Texte zeigen uns ja auch, wie die Menschen früher ihr Lebensumfeld gesehen haben. Die Jäger damals kannten ganz genau die Zusammenhänge der Natur. Die wussten von dem Zusammenleben und Wirken der Pflanzen und Tiere in ihren Lebensräumen. Und deshalb habe ich das auch vorhin an den Anfang gestellt. Heute bedeutet ja im Besonderen, weil wir ja fast nur in Kulturräumen leben, heute bedeutet Wildhege, Kenntnisse zu haben über die Bewirtschaftung von Forst und Feld, über Krankheiten, Seuchen und Mangelerscheinungen, dass man das erkennen kann an Tier und Pflanze. Ja, und dann gilt es auch, Lebensräume zu schaffen für die Tiere. Hecken, Wildäcker, Nisthilfen, Fledermausstuben, das Pflanzen von fruchttragenden Gehölzen, das Anlegen von Blühstreifen und habitatsfördernde Maßnahmen und vieles andere mehr, das wissen Sie als Jäger. Und dann erst, wenn das alles bedacht ist, dann erst ist Jagd auch das Erlegen von Wildtieren aller jagdbaren Arten. Aber wenn man von außen auf die Jagd schaut, das ist auch nicht einfach so ein Draufhalten, ein wahlloses. Da gilt es, einen beherrschbaren, gesunden Wildtierbestand zu schaffen. Und dann, auch das hatte ich am Anfang genannt, geschieht ja unter Einhaltung weitgerechter und tierschutzrechtlicher Normen und Vorgaben. Sie als Jäger wissen, Sie werden auch manchmal zu einem Wildunfall gerufen. Ja, was macht man mit ein Reh oder eine Sau ist angefahren und ist nicht tot? Dann muss der Jäger kommen. Dann, man nennt das Antragen von Fangschüssen. Das gehört auch zu den Aufgaben. Und bei all dem haben uns die alten Zeugnisse der Heiligen Schrift die Vorgaben geliefert, die uns sagt, Pflanze und Tier ist eine Gabe. Und zwar für den Menschen und dass der Mensch für sie sorgt. Nochmal zu Nimrod, den ersten Jäger. Da heißt es, Nimrod war nicht deshalb ein gewaltiger Jäger, weil er die meisten Tiere geschossen hat, sondern es heißt über ihn, weil er in Ehrfurcht vor Gott dem Wild begegnet ist. Denn wenn man genau liest, heißt es hier, er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Das heißt, immer in Ehrfurcht vor dem Lebendigen. Und das dürfen wir auch gewiss in andere Lebensbereiche übertragen. Ich lebe und handle vor dem Herrn. Ich lebe immer vor dem Herrn. Und da geht es um Ehrfurcht. Und was Ehrfurcht bedeutet, hat mir ein Jäger erzählt. Ich habe mir es aufgeschrieben. Da sagt er, ich saß auf meiner Kanzel und ich war überrascht. Es war schon etwas dämmerig. Ich wandte meinen Kopf. Ich hatte nichts gehört und sah das erste Mal in meinem Leben einen Zwölfender. Und da hat er dieses Wort verwandt, Ehrfurcht. Und er sagte, das war so ehrfurchtseinflößend. Da ließ ich meine Waffe sinken und habe das Wort verstanden, was der König des Waldes ist. Und während er mir das so erzählte, da habe ich ihn in die Augen geschaut, da leuchteten seine Augen und da sah ich in seinen Augen so etwas wie Bewunderung, Ehrfurcht vor der Schönheit, dem Geheimnis des Schöpfers. Ob das in unseren Herzen geweckt wird, dass aus der Ehrfurcht, der Dank, die Dankbarkeit und dann das Gebet wächst, dass ich in all dem die Wunder sehe, die Wunder des Lebens, die Wunder der Schöpfung. Und wenn ich auf die Wunder der Schöpfung schaue, diese herrlichen Wunder, dass ich von diesen Wundern aufblicke, von der Schöpfung zum Schöpfer und danke. So wie es der Psalmbeter getan hat, der sagt, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Amen.